ARD.
HR Info Kultur
mit Christoph Schäffer.
Ja, also ja, diese ganze Cancel Culture, dieses Ganze, was man nicht mehr darf, diese Verbotskultur, sie wollen dann immer nur den Mund verbieten. Immer entscheiden sie darüber, sie wollen ja in die Köpfe der Menschen rein, sie wollen uns ja gar nicht mehr in Ruhe lassen.
Wer definiert, was Kultur ist, was Meinungsfreiheit und Demokratie bedeuten? In den USA jedenfalls sind mit der erneuten Machtübernahme von Donald Trump auch Kultur, Medien und Wissenschaft massiv unter Druck geraten. Durch rechte Vordenker und Tech-Oligarchen wie J.D. Vance, Elon Musk und Peter Thiel. Ihnen gibt jetzt das Staatstheater Darmstadt eine Bühne. Denn bei aller Empörung, so sagen die Theaterleute, sollten wir erst einmal genau hinhören und verstehen, welchen Plan diese Leute verfolgen und was das für uns in Europa bedeutet. MEGA, Make Europa Great Again, so heißt dieses Programm, wir stellen es vor. Doch zunächst schauen wir in die USA, wo die Kulturszene offenbar in eine Art Schockstarre gefallen ist. Die Oscar-Verleihung war in diesem Jahr erstaunlich unpolitisch. Und auch sonst hält man sich in der Kultur mit Kritik an den extremen Umwälzungen unter Donald Trump zurück. Das beobachtet unsere Korrespondentin Giselle Uka. Nur die Comedians, so berichtet sie, teilen in ihren Late-Night-Shows kräftig aus gegen Trump und seine Leute.
Als Late-Night-Star Jimmy Fallon im Februar seine Tonight-Show eröffnet, betritt er die Bühne anders als sonst. Mit einer etwas zu großen schwarzen Käppi auf dem Kopf und seinem kleinen Sohn auf den Schultern. Das Publikum jubelt ihm hysterisch zu. Jeder weiß, wen Fallon gerade parodiert.
Did you guys see this last night? Elon Musk and President Trump held a press conference.
Habt ihr das gesehen, Leute? Elon Musk und Präsident Trump haben im Oval Office eine Pressekonferenz abgehalten und Elon hatte seinen 4-jährigen Sohn dabei.
4-year-old son.
Die Szenen von Trump, Musk und seinem Sohn gingen um die ganze Welt und boten Comedians regelrecht eine Steilvorlage.
Elon brought his son to the press conference, but I'm not sure Trump enjoyed it then.
Elon hat seinen Sohn zur Pressekonferenz mitgebracht. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob Trump das so toll fand, beschreibt Fallon die Situation und zeigt dann einen Clip, in dem der grimmig guckende Trump sich demonstrativ vom Jungen wegdreht, als der versucht, sich dem Präsidenten zu nähern.
Trump was looking at him like, don't you dare touch my dinosaur chicken nugget.
Trump habe den Jungen angeguckt, als wollte er ihm sagen, wag es ja nicht, meine Dinosaurier-Chicken-Nuggets anzufassen, scherzt Fallon. Das Publikum lacht. Egal ob Jon Stewart, Jimmy Kimmel oder John Oliver, sämtliche Gastgeber von Late-Night-Shows in den USA beschäftigen sich gerade täglich mit
Donald Trump,
President Trump,
Donald J. Trump
und werden dabei fast als so etwas wie die letzte Bastion der Trump-Kritik gesehen. Denn die restliche Kulturszene hält sich zurück. Kaum politische Statements gegen den US-Präsidenten bei der Oscar-Verleihung oder bei den Grammys. Jack Berliner Blau ist Soziologe an der Georgetown-Universität in Washington. Er glaubt, dass das auch mit der Geschwindigkeit des Genres zusammenhängt.
Comedy can happen right now. Like a comedian can get on a stage and do stand-up about the Trump administration.
Comedy könne sofort passieren. Ein Comedian kann einfach auf die Bühne und sich über die Trump-Regierung auslassen, erklärt Berliner Blau. Ein in den vergangenen Jahren dafür häufig genutztes Format war Nachrichtensatire. Dabei sitzt der Moderator der Sendung wie in einer echten Nachrichtensendung im Anzug hinter einem Tisch, blendet Bilder und Grafiken ein und erklärt und kommentiert, was an dem Tag so alles passiert ist. Ein Meister der unmittelbaren komödiantischen Reaktion auf diese Weise ist Jon Stewart in der Daily Show.
Americans are still trying to process the global realignment.
Amerikaner versuchen gerade die globale Neuausrichtung zu verarbeiten, die nach dem desaströsen Treffen zwischen Trump, Zelensky und J.D. Vance im Oval Office deutlich geworden ist.
What happened, they say? Are we still America, they say? Whose side are we on, they say? It's complicated.
Was ist passiert, fragen sie. Sind wir immer noch Amerika, fragen sie. Auf wessen Seite sind wir, fragen sie.
How to process this new reality was with another shocking turn of events from this weekend.
Am besten könne er erklären, was passiert ist, wenn er Bilder eines anderen schockierenden Events vom Wochenende zeige, sagt Stewart, und blendet dann Szenen von einem Wrestling-Kampf ein, bei dem einer der Wrestler dem Kampfrichter in die Hoden tritt. Noch funktioniere diese Art der Nachrichtensatire, meint Soziologe Berliner Blau. Doch er sieht durchaus die Gefahr, dass die Trump-Regierung Druck auf die TV-Sender ausüben könnte.
I wonder if what we're seeing now, if the genre of fake news parody.
Ich frage mich, ob diese Art der Nachrichtensatire nicht schon seine Grenzen erreicht hat. Denn das, worüber sich lustig gemacht wird, ist nicht mehr harmlos. Es ist inzwischen in der Lage, mit gewaltiger Kraft und Gegendruck zu antworten.
With tremendous counterforce and counterpressure.
Den Machern der legendären Sendung Saturday Night Live hatte Donald Trump schon in seiner ersten Amtszeit gedroht und immer wieder angedeutet, dass man dem Sender NBC die Lizenz entziehen könnte. Bisher hat sich das Saturday Night Live Ensemble davon nicht einschüchtern lassen. Nach dem Eklat zwischen Zelensky, Trump und J.D. Vance im Oval Office haben sie die Szene nachgespielt mit ein paar kleinen Änderungen.
You're not even wearing a suit. It's disrespectful. Who shows up to the White House in a T-shirt and jeans like a garbage person?
Du trägst nicht mal einen Anzug. Wer taucht im Weißen Haus auf in Jeans und einem Shirt wie ein Müllmann? Mit einer Kettensäge bewaffnet betritt Elon Musk die Bühne. Nicht der echte, sondern gespielt von Mike Myers. Auch er trägt keinen Anzug. Ihm bescheinigt der Fake Trump allerdings, dass er blendend aussehe.
Hi guys.
Elon, we love your outfit. Very official and respectful.
US Late Night und Comedy-Shows bleiben vorerst also weiter Garanten dafür, Trump und seine Regierung durch den Kakao zu ziehen. Auch wenn es für Zuschauende manchmal fast so wirkt, als ob Satire die immer absurdere Realität gar nicht mehr übertreffen kann.
Elon Musk und Donald Trump als Witzfiguren in den US-Comedy-Shows. Giselle Uka berichtete. Doch ist das Lachen über diese Figuren wirklich befreiend und aufklärerisch? Oder schiebt man damit nur eine Bedrohung von sich weg, die auch uns in Europa immer näher kommt?
Guten Abend, Darmstadt! Wir sind gekommen, um mit euch alles zu verändern! Applaus!
So wurde das nichts Böses ahnende Opernpublikum im Staatstheater Darmstadt kürzlich begrüßt. Figuren in blauen Anzügen mit weißem Hemd und rotem Schlips brüllten ihre Parolen vom Balkon. Make Europa great again. Haben etwa Trump, Musk und J.D. Vance auch in Deutschland schon die Macht übernommen? Haben sie gar das Staatstheater Darmstadt gekapert? Tatsächlich veranstaltet die Bühne zum 75. Jubiläum ihrer traditionsreichen Darmstädter Gespräche ausgerechnet Talks mit J.D. Vance, Elon Musk, Peter Thiel und anderen. Tech-Giganten und rechte Vordenker aus dem Trump-Lager stehen hier plötzlich auf der Bühne, verkörpert von Schauspielerinnen und Schauspielern aus dem Darmstädter Ensemble.
Was bedeutet es, ein Diktator zu sein? Was bedeutet dieses Wort? Ich weiß es nicht. Es ist nicht einmal so, dass die Demokratie schlecht ist, sie ist einfach nur schwach. Und die Tatsache, dass sie sehr schwach ist, erkennt man daran, dass sehr unpopuläre Politik wie die Masseneinwanderung fortbestehen, obwohl es starke Mehrheiten dagegen gibt. Die Frage, ob Demokratie gut oder schlecht ist, ist zweitrangig. Die wichtige Frage lautet, ist das, was wir haben, tatsächlich Demokratie?
Der Schöpfer erzeugt.
Der Schmarotzer bonkt.
Der Schöpfer tritt der Natur auf sich allein gestellt entgegen.
Der Schmarotzer lebt aus zweiter Hand. Er braucht anderen.
Der denkende Geist vermag unter keiner Form von Zwang zu arbeiten.
Das Bedürfnis des Schmarotzers ist die Sicherung seiner Bindung zum Menschen, damit er an ihnen schmarotzen kann. Er predigt Altruismus. Altruismus ist die Lehre, die verlangt, dass man für andere lebe und andere über sich selbst stelle.
Kein Mensch kann für einen anderen leben. Er kann seinen Geist so wenig mit anderen Menschen teilen, wie seinen Körper.
Doch der Schmarotzer stellt die sittlichen Grundlagen der Menschheit auf den Kopf.
Wir stehen vor einer riesigen Apokalypse. Und wir kommen dieser Apokalypse immer näher und näher, in großen Schritten.
Du meinst sowas wie ein Armageddon?
Wie ein Armageddon. Eigentlich genau ein Armageddon. Und natürlich versuchen die Menschen, die gesamte Bevölkerung, versucht in irgendeiner Weise einen Weltstaat zu kreieren, im undemokratischen Sinne, der in gewisser Weise versucht, alles zu vermeiden.
Was uns Menschen von anderen Tieren unterscheidet, ist unsere Fähigkeit, Wunder zu vollbringen. Dieses Wunder nennen wir Technologie. Technologie ist ein Wunder, denn sie erlaubt uns, mehr mit weniger zu schaffen.
Wer in der progressiven Bubble lebt und die neue Rechte betrachtet, verkennt, dass das, was die neue Rechte wirklich teilt, nicht ein positiver Glaube ist, sondern das Fehlen eines Glaubens. Wir verehren nicht dieselben Götter. Wir sehen die New York Times und Harvard nicht als göttlich inspiriert an oder wir sehen ihre Verfahren nicht als solche an, die immer zu Wahrheit und Weisheit führen. Wir glauben nicht, dass die Art und Weise, wie die US-Regierung arbeitet, wirklich gut funktioniert oder in irgendeiner Hinsicht perfekt zu sein scheint.
Und diese Abwesenheit von Glauben ist das, was Sie aufgeklärt nennen.
Ja, es ist eine Enttäuschung vom Glauben an dieses alte System.
Nico Ehrentheit und Karin Klein waren hier in verschiedenen Rollen zu hören mit Ausschnitten aus dem Programm MEGA – Make Europa Great Again am Staatstheater Darmstadt. Unter diesem Motto bringt ein junges Team aus Berlin um den Regisseur Kerem Hillel mehrere Barabende und eine Late-Night-Show auf die Darmstädter Bühne mit Originaltexten und Zitaten von J.D. Vance, Elon Musk und anderen. Was sie damit anstoßen wollen? Darüber habe ich mit Sarah Wolters, zuständig für Bühne und Kostüme, und mit dem Regisseur Kerem Hillel gesprochen. Kerem, wie kann man eine Figur wie Elon Musk eigentlich auf der Bühne darstellen?
Man muss sie runterdrehen, man muss ein bisschen minimieren, sublimieren, dass man wirklich an den Mensch so rankommt. Und das ist spannend, das ist für mich als Regieperson interessant, daran zu arbeiten, für die Darstellenden, das ist auch gar nicht so leicht, diese Figuren als Menschen darzustellen, weil wir sie durch die Medialisierung von ihnen schon die Ikone sozusagen haben. Ja? Elon Musk ist eine Ikone und dadurch aber kommt man nicht wirklich ran an dem, was er sagt. Und das ist unser Ansatz. Vergegenwärtigen, was sagen sie, was ist das Angebot? Ist es quasi Auflösung der Demokratie? Ist das wieder Klassengesellschaft?
Was heißt das für die Kostüme? Wie treten dann Leute auf, Schauspielerinnen, Schauspieler auf, die Elon Musk oder J.D. Vance verkörpern?
Ich würde sagen, in einer bisschen abgespeckteren Version als ihre echten Vertreter, weil das 1:1 Nachahmen immer wie eine Karikatur aussieht. Deswegen nehmen wir da auch immer ein bisschen mehr weg, weil man muss sich Elon Musk einmal angucken, der sieht einfach aus wie eine Karikatur von sich selber. Und das können diese Menschen sehr gut, sich selbst schon zum Witz machen. Das müssen wir im Theater nicht mehr machen. Der Konsens im Publikum ist sowieso da. Und deswegen nehmen wir den eher wieder ein bisschen weg und konzentrieren uns auf bestimmte Merkmale. Es ist auch spannend, was im kulturellen Gedächtnis schon angekommen ist, dass inzwischen ein blauer Anzug, weißes Hemd und rote Krawatte ganz eindeutig lesbare Zeichen sind. Und die kann man natürlich auf der Bühne verwenden. Aber man hat ja noch mehr Mittel, wenn man noch mehr davon auf die Bühne packt. Zum Beispiel ist es gleich wie eine kleine Armee in Anzügen. Und mit solchen Spielweisen arbeiten wir da. Aber wenn man diese Menschen auf den Theaterbühnen sitzen hat, hat es auch was Dystopisches. So als hätten manche Menschen das Theater übernommen und man kann froh sein, dass man noch da ist. So einen kurzen Moment hatte ich jetzt auch schon in der Produktion.
Und es geht euch, wenn ich es richtig verstehe, immer darum, das sehr, sehr ernst zu nehmen, was diese Personen sagen. Wir haben jetzt eben schon einen kleinen Ausschnitt gehört, auch aus einem Interview, in dem diese Denkweise auch der neuen Rechten in den USA zum Teil in ihrem ganzen Zynismus erkennbar wird. Aber ihr wollt gar nicht so sehr, dass man sich sofort distanziert, sondern erstmal versucht zu verstehen, wie die funktionieren, oder?
Ganz genau. Und gleichzeitig mit der Kunst, also mit dem Theater, andere Räume zu eröffnen, wo man sich dazu verhalten kann, wo man so die eigene Haltung gefragt wird oder gebeten wird.
Wir haben herausgefunden, dass eine Distanzierung nicht viel weiter führt. Das ist dann eine Gegenhaltung, aber die ist nicht produktiv, die ist nicht zukunftsgewandt und wir brauchen irgendwie bessere Ideen für die Zukunft, dass das sich erstmal unangenehm anfühlt, genau solche Texte auf die Bühne zu bringen und das Konsens ist, Rechten keine Räume im Theater zu überlassen, das hat alles seinen Grund und das ist auch total wichtig, dass es so ist, aber die inhaltliche Auseinandersetzung brauchen wir trotzdem und man muss diese Menschen ernst nehmen, weil die unfassbar mächtig sind.
Ihr habt sehr stark mit Texten gearbeitet, mit Interviews, mit Reden, die diese Personen gehalten haben, die ihr jetzt sozusagen hier auf der Bühne neu inszeniert, neu in Szene setzt. Was war das für eine Arbeit? Was habt ihr da für Texte gesucht? Was drücken die aus? Was verstehen wir möglicherweise auch besser, wenn wir diese Texte auf eurer Bühne zur Kenntnis nehmen?
Mona Schleiter, die Dramaturgin, und ich haben uns an drei Quellen bedient. Die erste ist die Bibel, die immer hier wieder vorkommt. Also ich finde es interessant, dass religiöse Ansatz, die in diese Glauben, ja, in diese neue Ära und goldene Zeit und so weiter, da so immer mitsteckt. Und dann geht man so zurück in die Bibel. Und was sind diese Versprechen da? Was heißt das, wenn so dieser mächtigste Mensch führt uns zu eine religiösische Lösung. Also wir wissen, wo es vor 100 Jahren geendet hat, wenn man das gemacht hat mit tausendjähriges Reich. Auch ein Zitat aus der Bibel. Die eine war die Vordenkerin von dieser Bewegung, von der Neoliberalismus, Ayn Rand. Sie hat so wichtige Bücher geschrieben in den 40er Jahren in Deutschland über Ego und oder wie der Altruismus unsere Gesellschaft zerstört und so weiter. Und davon haben wir auch Absätze genommen, weil das ist verblüffend, wie genau eins zu eins das, was sie gesagt hat vor 100 Jahren, in der 40er Jahre, jetzt wieder vorkommt. Dieser Satz von Musk, die Empathie ist die Zerstörung der Zivilisation, das Ende der Zivilisation. Der Satz kommt genauso bei Ayn Rand. Es ist da geblieben, ja, die Ideen sind nicht neu geboren. Und das Dritte und die Hauptquelle ist tatsächlich Materialien von vor einem Monat, vor zwei Monaten. Die Rede von J.D. Vance in München, die Szene mit Zelensky und Trump. Alle diese kleinen Sachen, Podcasts, Interviews. Jede Nacht habe ich so eine Stunde mit X und YouTube diese Teile zu finden, wo es gesagt wird. Weil wir sind so überschüttet mit diesem Material. Ja? Wir kriegen diese Videos die ganze Zeit und wir blicken da gar nicht durch. Was sagen sie? Was ist das? Außer diese Empörung, oh wei, wei, was haben sie gesagt? Okay, wir gehen weiter, sie sind doof. Nein, was war da? Was ist das Angebot? Was ist die Fantasie dieses Mannes?
Das sind alles Dinge, die sich in den USA abspielen, die uns zwar schon sehr stark betreffen, aber wo wir immer noch denken können, wir sind ja Europa. Aber auch in Europa gibt es autoritäre Regierungen, Ungarn, Slowakei, zunehmend auch Italien, die Kultur angreifen. Was kann man dagegen tun? Was kann die Kultur tun, um sich zu wehren? Ist es vielleicht wirklich das, was ihr tut, erstmal genau hinschauen und verstehen, was sich da abspielt?
Das ist ja wahrscheinlich die große Frage nach einer wehrhaften Demokratie. Ich befürchte, die kann ich nicht ganz beantworten. Aber man wird zurückgeworfen auf Ursprungswerte in der Auseinandersetzung mit solchen Thematiken. Wenn man sich fragt, woher antidemokratische Haltungen kommen, ist man ganz schnell bei den Werten der Demokratie und dem Befragen, ob es sich lohnt, die zu verteidigen. Und ich hoffe, dass sich da alle einig sind. Kultur kann Räume öffnen. Man muss als kulturschaffender Mensch darauf achten, dass man das auch selber macht, wenn man in diesen Positionen ist. Das ist meine Haltung dazu. Gucken, dass man mit unterschiedlichen Leuten ins Gespräch kommt, seine eigenen künstlerischen Teams diverser aufstellt. Wenn man die Möglichkeit hat, Theater zu machen, so viele Leute wie möglich mit einbeziehen und so viele Stimmen wie möglich mit einbeziehen und demokratische Kunst machen.
Ich glaube, dass wir sehr stark daran arbeiten müssen, dass diese Kunst und Raum für Kultur, die wir in Deutschland haben, seine Berechtigung weiter erhält. Ich komme aus Israel und da sieht man aber diese Gegenbewegung, diese sehr politisch, von sehr vielen kleinen Theater und Bewegungen, die suchen in diesem Theater ein Mittel, um sich auszudrücken. Sehr viel Kraft.
Wenn du Israel erwähnst, es ist ja faszinierend zu beobachten, dass gegen die Regierung Netanyahu seit Jahren immer und immer wieder Tausende, Zehntausende, Hunderttausende auf die Straße gehen. Also dass dieser Widerstand auch unter den Bedingungen noch des Krieges und einer völlig veränderten Situation am Leben bleibt. Ist das etwas, was sozusagen auch durch die Kultur mitgespeist wird? Was hält diesen Widerstand am Leben in Israel?
Ich glaube, dass das, obwohl es schön wäre, er geht über die Kultur hinaus in Identitätsfrage. Also Israels Narrativ so in einem Satz wird, dass wir haben das Land gebaut mit ganz klarem demokratischem Ansatz und der wird jetzt heftig in Frage gestellt und bedroht von faschistischen, meschichistischen Seiten, also religiöse Ansätze. Und dagegen wird gekämpft, weil das ist unser Land.
Ist das etwas, was hier auch denkbar ist, so eine gemeinsame Grundüberzeugung? Dafür kämpfen wir, das lassen wir uns nicht nehmen?
Ich würde sagen, Grundzüge davon gibt es. Es gab jetzt viele Demonstrationen, als Friedrich Merz mit dem Wissen, dass die AfD für seine Sache stimmt, Sachen durchboxt, noch bevor er überhaupt Kanzler war. Und ich glaube, wenn die Gesellschaft merkt, dass sowas anfängt, dass Dinge wie mit Rechten abstimmen normalisiert wird, dann gibt es einen Aufschrei. Aber es bleibt zu beobachten, wie nachhaltig das ist. Es gibt jetzt ja schon, nie wieder ist jetzt Demos und wir sind mehr. Aber ich befürchte, wir brauchen da einen sehr viel längeren Atem noch.
Mit all diesen Themen beschäftigt ihr euch in mehreren Abenden hier am Staatstheater Darmstadt und das Ganze kulminiert dann in einer Mega-Show am 1. April. Kerem, was wird da zu erleben sein?
Am 1.4. haben wir die Mega-Show, wo wir über alles hinausgehen, was wir bis jetzt gemacht haben. Und wo es eine Mischung durch das Haus, das war für mich sehr wichtig, ein Opernsänger vom Haus, eine Tänzerin, die SchauspielerInnen, die hier im Haus arbeiten, ein kleines Band und wir bringen das zusammen zu so einer Eskalation und Feier bis in die Verlorenheit dieser Situation zu gehen. Und das ein bisschen auch mit dem Ansatz, dass vielleicht man kann mit Sprechen und diese Thematisieren bis zu gewisser Punkt kommen, aber ab irgendwo braucht die Kunst das übernehmen, um das in andere Formen zu übersetzen. Und da bin ich sehr gespannt und schon vorfreudig, wie man schön sagt auf Deutsch, auf den Abend am 1.4.
Vielen Dank an Kerem und Sarah. Kerem Hillel, Regie, und Sarah Wolters, Ausstattung, bringen das Programm Mega Make Europa Great Again im Staatstheater Darmstadt auf die Bühne. Auf zwei Abende mit Gesprächen an der Bar folgt am 1. April die Mega Late Night Show in den Kammerspielen am Staatstheater Darmstadt. Was gerade in Kultur, Wissenschaft und Medien in den USA auf dem Spiel steht, das zeigen schon einige wenige Meldungen aus den letzten Wochen. Die Streichung von Geldern für die Auslandssender Voice of America und Radio Free Europe, der Index für unerwünschte woke Begriffe, oder Trumps Machtübernahme am Kennedy Center in Washington. Wo bleibt der Widerstand? Fragt Linda Staude in ihrem Beitrag.
Ein paar hundert Demonstranten marschieren quer durch Washington zum Kennedy Center. Viele in extravaganten Kostümen und greller Schminke. Ein Marsch für Drag als Kunstform und gegen die feindliche Übernahme des nationalen Kunstzentrums. So Drag King Lord Henry auf der Kundgebung vor dem Kennedy Center. Der Drag March vom vergangenen Wochenende war bereits der zweite, seit Donald Trump sich selbst zum obersten Geschmackswächter in Washingtons Kulturszene ernannt hat. Einige der Shows waren einfach furchtbar, eine echte Schande, erklärte der Präsident kategorisch. Die Verantwortlichen dafür sind weg, der Aufsichtsrat entlassen, die Direktorin gefeuert und ersetzt durch Trumps Leute, wie Rick Grenell, der neue Direktor.
The Kennedy Center is open for business for everyone.
Das Kennedy Center soll offen für jedermann sein. Wir wollen Kunst mit gesundem Menschenverstand.
We want common sense art.
Drag-Shows fallen offenbar nicht unter diese Kategorie, genauso wenig wie Aufführungen, die sich um die Gleichberechtigung der Geschlechter, der Hautfarben, der Religionen drehen, kurz die irgendwie woke sind. Der neue Kurs des selbsternannten Aufsichtsratsvorsitzenden Trump hat zwar nicht die Massen auf die Straße getrieben, aber zu einer ganzen Reihe von Absagen geführt. Die Macher des Erfolgsmusicals Hamilton zum Beispiel verzichten auf ihr Gastspiel, das dem Kennedy Center gutes Geld eingespielt hätte. Genau wie eine ganze Reihe von bekannten Künstlern, darunter Whoopi Goldberg.
It was a big smack.
Das war ein harter Schlag für die Kunst, die keine Parteipolitik kennt. Ich habe nicht die Absicht, ins Kennedy Center zurückzukehren, bis es wieder das ist, was es sein sollte. Ein Ort mit einem Willkommen für alle Künstler, egal wie sie drauf sind. Anders als vor der Präsidentschaftswahl ist offene Kritik am Kurs von Donald Trump selten geworden in der Kulturszene. Aus Angst vor Repressalien wird gemunkelt. Die kanadische Autorin Louise Penny, die ihre Auftritte im Kennedy Center ebenfalls abgesagt hat, bringt es auf den Punkt. Was machen Tyrannen denn zuerst, wenn sie übernehmen, was ihnen erlaubt, zu Diktatoren zu werden? Sie bringen jede andere Meinung zum Schweigen. Das Kennedy Center spielt dabei eine wichtige Rolle, weil es als eine von sehr wenigen Kultureinrichtungen in den USA in öffentlicher Hand ist. Das gilt auch für das nationale Förderprogramm für die Künste NEA. Und auch da hinterlässt der neue Trump-Kurs seine Spuren. NEA hat die Förderung für Künstler eingestellt, die sich mit den verhassten Woke-Themen beschäftigen, darunter auch die Verbreitung von sogenannter Gender-Ideologie. Ein harter Schlag für viele Künstler, der jetzt vor Gericht landen wird. Was mit der Verbreitung von Gender-Ideologie gemeint ist, bleibt unklar und vage. Außerdem ist es offensichtlich okay, gegen Gender-Ideologie zu sein, aber nicht, wenn man dafür ist. Und das ist Diskriminierung. So Lynette Leibinger von der Bürgerrechtsorganisation ACLU, die für die betroffenen Künstler geklagt hat. Ein Zeichen dafür, dass der Widerstand gegen Trumps Einfluss auf Kunst und Kultur nicht gebrochen ist. Auch wenn er sich nicht in lautstarken Massenprotesten äußert, sondern höchstens in einem Dragmarsch mit ein paar hundert Teilnehmern.
Unsere Korrespondentin Linda Staude berichtete aus Washington. Und hier nochmal der Hinweis, das Programm MEGA, Make Europa Great Again, ist zu erleben am Staatstheater Darmstadt bis zum 1. April. Das war HR Info Kultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.